Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Gar nicht so einfach das erste Mal. Auf der anderen Seite ist es aber auch wunderschön, etwas zum ersten Mal erleben zu dürfen. Schriftstellerin Eva Rottmann hat 10 Stories über ganz unterschiedliche erste Male geschrieben. Dafür hat sie viele Literaturpreise bekommen und ist mit Fucking Fucking Schön ständig auf Lesereise. Grund genug für Dr. Stefan und Mr. Ralf, zum ersten Mal mit Eva Rottmann zu sprechen. Und damit herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Eva Rottmann, eine deutsche Autorin, die jetzt in Zürich lebt, auch schon seit einigen Jahren. Also das ist ja toll, dann kann man einen deutschen Jugendliteraturpreis gewinnen und einen Schweizer Kinder- und Jugendliteraturpreis auch noch. Das ist ja eine quasi doppeltes Glück, wenn man so will.
Sie hat aber gerade auch den Leselux, den Lux des Jahres gewonnen.
Auch.
Auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Von Zeit und Radio Bremen für Fucking Fucking Schön. Das ist auch so der Anlass, weil wir waren so begeistert, dass wir gesagt haben, mit der wollen wir sprechen. Da wollen wir mehr erfahren, weil es eben auch ein ganz besonderes Buch ist. Es ist natürlich auch ein besonderes Thema. Aber du wolltest, glaube ich, erst noch die Schweiz, du wolltest noch Zürich, wie man nach Zürich kommt. Du hast gesagt, wie kommt man nach Zürich?
Naja.
Weil es zum Beispiel nicht eine schöne Stadt ist.
Und der vielleicht Zürichsee, wie bleibt man in Zürich, weil im Lebenslauf steht ja drin, dass du in Zürich Theaterpädagogik studiert hast, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man auch in Zürich bleiben muss.
Ich habe in Zürich studiert und dann bin ich da so ein bisschen gestrandet. Das war nicht der Plan, aber... Ich habe dann da nach dem Studium habe ich angefangen, Projekte zu machen und war dann am Schauspielhaus auch kurz. Und dann habe ich Kinder bekommen und dann bin ich irgendwann in Zürich geblieben. Aber es gibt schlechtere Orte zum Stranden.
Das stimmt. Zürich hat, glaube ich, eine sehr hohe Lebensqualität, muss man sagen.
Ist auch ein klingt jetzt auch Ort. So, als wäre es ja nicht schwer gefallen, dort zu stranden und zu bleiben.
Nee, also... Zürich hat natürlich der Ruf ist so, es ist halt so eine reiche Stadt, es geht um Geld, es ist alles super sauber und das stimmt auch schon, aber man kann hier schon gute Ecken finden und Menschen natürlich und dann ist es in jeder Stadt, kommt es ja einfach darauf an, wen man hat, so der Freundeskreis, die Leute, die Arbeit und ja, ich bin hier ganz glücklich gestrandet.
Naja, und der Liebe wegen ist, glaube ich, immer ein guter Grund, um da zu sein. Und es hat Verlage, die Stadt hat Verlage, die hat Diogenes, die hat Orell Füssli, die hat einen Unionsverlag,
Dörlermann
und so weiter. Nord-Süd, Kinderbuchverlag, genau.
Aber deine Bücher erscheinen ja nun in Berlin bei Jacobi und Stuart.
Genau.
Genau.
Bist du entdeckt. Und ja. Das Fucking Fucking Schön ist auch keineswegs das erste Buch, sondern es gibt schon einen Vorgänger, weil einige Figuren, die bei Fucking Fucking Schön vorkommen, man muss den Vorgängerband nicht gelesen haben, aber wer ihn gelesen hat, der stellt fest, oh, da gibt es auch Figuren, die in dem Vorgängerband schon vorkommen.
Mats und Mila zum Beispiel, die ja auch der Titel von dem, sag ich mal, ersten Jugendbuch waren. Da gab es ja auch schon das Kranichsteiner Jugendbuchstipendium für, die tauchen wieder auf. Und das ist natürlich auch ein schöner Anlass zu fragen, warum ist das so? Also sind die Figuren aus diesem Buch einfach für dich so wichtig oder hast du sie so lieb gewonnen, dass du sie mitgenommen hast in jetzt ein Fucking Fucking Schön? Vielleicht muss man dazu sagen, das sind, wenn man so will, Kurzgeschichten, die teilweise aber auch an gleichen Orten oder mit gleichen Orten spielen, wo eben solche Figuren wieder auftauchen. Wie hat sich das denn so entwickelt, dass das so eine Verknüpfung dieser Geschichten auch mit dem eigenen Werk gibt?
Also ich habe Mats und Milad oder Nachrichten vom Arsch der Welt heißt das erste Buch, das ist 2021 erschienen. Ich habe das geschrieben und dann meinte der Verlag, willst du nicht eine Fortsetzung schreiben? Und ich war aber so, das Buch war nicht so angelegt und irgendwie, also klar könnte man die Geschichte jetzt weitererzählen, aber ich war irgendwie gut damit, dass das so an dem Punkt endet. Und irgendwie hatte ich aber Lust, noch in diesem Universum zu bleiben. Also es ist so eine Kleinstadt. Es ist ein bisschen angelehnt an die Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Also Leute, die in dieser Stadt aufgewachsen sind, so wie ich, die kennen das. Also wenn die Bücher lesen, sagen sie, ah, das ist das, das ist das. Obwohl ich das also teilweise adaptiert habe oder erweitert, anders benannt und so weiter. Aber so von den Beschreibungen her, man kann das schon erkennen. Und irgendwie hatte ich Lust, in diesem Universum zu bleiben, in diesem Kleinstadtuniversum. Und dann habe ich gedacht, okay, ich erfinde einfach eine andere Geschichte in diesem Kosmos und nehme andere Figuren. Und das Personal aus dem ersten Roman ist aber schon auch noch irgendwie dabei. Also die laufen so manchmal durchs Bild und man erfährt ein bisschen, zum Beispiel, dass Mats und Milad weiterhin zusammen sind und solche Sachen. Und genau, und daraus ist, also es ist dann kurz vor dem Rand, ist das zweite Buch, das 2023 erschien. Und dann hatte ich so, ich wollte in beiden Büchern gerne mal über das erste Mal schreiben. Das, ich wollte das irgendwie, und das hat aber nicht in die Geschichte reingepasst, weder ins erste Buch noch ins zweite. Es wäre viel zu konstruiert gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bleibe einfach noch für ein drittes Buch in diesem Kosmos. Ich habe ja jetzt ganz viele Figuren und ich erfinde einfach erste Male für diese Figuren. Und das Buch hat sich dann auch wahnsinnig schnell geschrieben, eigentlich quasi wie von selbst. Also das hatte ich vorher noch nie so erlebt, weil ich einfach die Figuren mittlerweile so gut kannte und die waren mir irgendwie so nah und ja, die haben einfach mit mir gesprochen und sich entwickelt und Dinge erlebt und das ging irgendwie ganz schnell und hat total Spaß gemacht. Und daraus ist dann eben das dritte Buch entstanden, genau. Das sind 10 Kurzgeschichten und man begegnet den Leuten aus dem ersten und dem zweiten Buch wieder.
Es ist ja weitaus mehr. Also es sind erste Male, es sind, du hast Einspielungen, du hast Zwischenspiele, du hast auch, glaube ich, Jugendliche befragt. Also das ist ja auch nochmal, um authentisch sozusagen zu sein, du hast zugehört.
Ja, also ich bin natürlich mit den ersten zwei Büchern viel in Schulklassen unterwegs, also nach wie vor. Und war das auch zu der Zeit, als ich das geschrieben habe. Und da, ja, also einerseits ergeben sich teilweise über die Geschichten, also es gibt auch in Mats und Milad so eine Szene, wo die sind ziemlich frisch zusammen und dann machen sie so aus, dass sie zusammen schlafen und dann kommt er zu ihr nach Hause und sie sind aber beide so nervös, dass sie sagen, nee, das ist irgendwie noch zu früh, wir machen das nicht. Und das war, finde ich, auch, das ist auch wichtig für die Geschichte so, dass, ja, also eine Paarbeziehung in dem Alter endet nicht, wenn man das nicht macht, oder? Ich fand das irgendwie noch wichtig und teilweise habe ich das dann auch gelesen und dann haben wir darüber gesprochen, zum Beispiel, das war so ein Anlass, um ins Gespräch zu kommen. Ich habe Schreibworkshops, ich mache viele Schreibworkshops und habe da sehr konkrete Aufgaben gegeben und ich habe Fragebögen verteilt und daraus ist so ein Eindruck entstanden, was beschäftigt, was, wo stehen die, ja, und ja. Dann gibt es natürlich auch, Ich habe mich viel auch über Social Media informiert, über dieses Thema.
Du hast ja gesagt, du wolltest gerne über so erste Male schreiben. Das heißt, du hattest ja schon eigentlich viel im Kopf, was eine Rolle hat, denn dann genau das von den Jugendlichen oder die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen dann bei den Geschichten selber konkreter gespielt. Haben die dann Vorstellungen, die du hattest, revidiert oder haben die Themen wichtig gefunden, die du vielleicht nicht so wichtig gefunden hättest? Oder wie ist der Einfluss dann auch in diesen Geschichten zu bewerten?
Also es gibt einen konkreten Text, den ich eins zu eins übernommen habe. Das ist so, ich habe sie so Definitionen schreiben lassen. Und dann gibt es so die Definition eines Players. Und da habe ich, das war eine Klasse, die hat diesen Text geschrieben und ich habe den zusammengebaut. Aber die Sätze sind wirklich eins zu eins von den Jugendlichen. So hat das natürlich Einfluss gehabt, ganz direkt. Und ansonsten habe ich das auch genutzt, ich habe mich, wie gesagt, auch anderweitig informiert und ich habe natürlich auch eigene Erfahrungen. Und ich habe das auch genutzt, um gewisse Dinge abzugleichen. Also zum Beispiel, ob das das immer noch eine Frage ist, dass Mädchen zum Beispiel das Gefühl haben, sie schulden Sex teilweise in Beziehungen, solche Sachen. Und ja, also das sind natürlich dann Eindrücke, die sich auch bestätigen in Social Media durch gewisse Content-Creatorinnen und aber auch in den Gesprächen mit den Jugendlichen.
Letztlich ist es ja ein Gegenentwurf, würde ich fast sagen, zu, also Jugendliche werden sehr früh ja mit pornografischen Inhalten auf Social Media, also sie begegnen ihnen und müssen damit umgehen. Und ich finde, du machst Gegenentwürfe. Also du zeigst sozusagen, wie sich zwei Menschen jeweils in einem Moment der intensivsten Nähe begegnen können, was möglich ist. Und für mich ist das eben, sage ich dann mal, ein Gegenentwurf, weil das hier zeigt, was möglich ist. Und du schaffst es bei den Leserinnen und Lesern, ja, wie soll ich das nennen? Also einfach immer Empathie zu erzeugen. Also selbst mit, sage ich mal, Fabian. Fabian ist der Arsch und das ist ziemlich klar, dass er der Arsch ist. Aber nein, also selbst mit ihm hat man noch ein Gespür von Empathie und man fragt sich auch immer, ist die Geschichte eigentlich noch, ist sie überhaupt schon fertig? Also bei mir geht es im Kopf immer noch weiter. Für mich ist die Geschichte, sind die 10 Geschichten, sind immer nur Ausschnitte und im Kopf des Lesers geht es aber immer noch weiter. Das ist noch nicht fertig. Und das finde ich das Schöne an diesen 10 Geschichten, dass uns bewusst wird, es ist ein Ausschnitt und wir dürfen selber weiterspinnen. Also du hast diese Erweiterungsmöglichkeit uns als Leserinnen und Leser mit an die Hand gegeben. Weiß nicht, ob es sich so ergeben hat oder ob du gesagt hast, ja, in die Richtung wollte ich auch.
Ja, ich glaube, also es ist ja, also keine Geschichte ist fertig. Das gibt es gar nicht. Es geht ja immer weiter. Und was mich halt schon interessiert, ist so beim Schreiben, ich schreibe ja auch eigentlich fast immer in der Ich-Perspektive, ist so, also nein, in diesem Buch immer aus der Ich-Perspektive, aber auch sonst, es interessiert mich einfach so ganz nah an jemanden ranzugehen. Und was du sagst mit Empathie ist natürlich, wenn ich wirklich versuche, diese Perspektive von der Figur auch einzunehmen, dann entsteht natürlich auch ein erweitertes Bild, weil kein Mensch geht ja durchs Leben und denkt, ich bin ein Arsch. Also das, ja, es gibt ja Gründe, warum Menschen Dinge tun und warum sie sich vielleicht auch nicht so korrekt verhalten, wie jetzt Fabian zum Beispiel. Und von Fabian gibt es ja keine Geschichte, also er hat ja keine Ich-Perspektive, aber trotzdem.
Er ist in den anderen Fällen bespiegelt, also es ergibt sich beim Leser schon ein Bild von ihm.
Ja, genau, und da setzt sich so schon sowas zusammen und ja, ich glaube nicht, dass es einfach nur böse Menschen gibt, das gibt es einfach nicht. Also es ist immer widersprüchlich und komplex. Und das ist, also auch beim Schreiben, wenn am Anfang habe ich immer so eine Vorstellung von der Figur und die ist sehr holzschnittartig und dann fängt das an auseinanderzubrechen und ich verstehe das dann auch teilweise nicht mehr und denke, ist das ein sinnvolles Bild, ergibt das Sinn, aber das ist, ja, das sind Menschen, oder?
Jetzt muss man vielleicht an der Stelle fällt mir ein jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich sagen, Fabian, das ist der Junge, der mit den Mädchen, mit denen er schläft, der macht Strichlisten sozusagen oder Bewertungslisten. Er hat ein Heft, wo er sie sozusagen bewertet und dann kommt das eben raus und ein Mädchen, die sehr tough ist und sagt, oh Gott, ist der eigentlich schlecht, ist gleichzeitig sozusagen, ich sage jetzt mal, die Chefredakteurin der Schülerzeitschrift. Und die sagt so, die holt also zum, man würde sagen, finalen Gegenschlag aus. Und es gibt diesen Moment, wo man denkt, sie zögert, verteilt sie diese Exemplare, diese gedruckten Exemplare oder nicht? Und dann hat man so das Gefühl, Auge zu und durch und man weiß eigentlich, boah, also der andere, er wird hilflos sein, er wird vernichtet sein, der Fabian, so dass sich fast ein Mitleidsmoment zumindest einschleicht, aber gleichzeitig weiß man, der geht's danach, so wie du es schilderst, der geht's danach auch nicht grad prall. Sie hat's durchgezogen, sie hat's vorgehabt, aber bei mir bleibt so das Gefühl, die hat jetzt auch erstmal an was zu knabbern.
Aber so negativ fand ich den Fabian da jetzt am Ende gar nicht. Man kann ja, zumindest habe ich das so gelesen. Also ich hatte da schon den Gedanken, dass er diese Strichlistennummer auch mit dem Gespräch, das er da gesucht hat nachts, dass er ja, dass das alles bisher ja eher so Spielerei war und dass ihm dieses Mädchen ja nun ganz anders begegnet ist, weil sie eine andere Persönlichkeit ist, die irgendwie eine andere Rolle in seinem Leben spielen könnte. Also ich hatte da ja durchaus positive Hoffnung, aber vielleicht habe ich da ja auch was reingelesen, was der Text gar nicht so sagt, weil klar, es sind diese beiden Personen mit ihrem Umgang damit, wo für mich ja noch so ein kleiner Ausweg, also nicht wirklich für deren Beziehung, aber zumindest für Fabians Bewusstwerdung, dass das keine so mega geile Idee war oder ist, solche Listen zu führen, hätte ich da noch reingelesen. Aber vielleicht habe ich da ja auch zu viel reingelesen. Oder vielleicht ist das ja auch die Offenheit von solchen Geschichten, dass man sich je nachdem, in welcher Perspektive man sich da wiederfinden will, die Geschichten auch ein bisschen anders wahrnimmt.
Ja, und je nachdem, wo man halt andockt, ne? Also, ja, also ich habe mehr Empathie zum Beispiel für die Mädchen, mit denen er Strichlisten geführt hat. Und klar gibt es diesen Moment, wo Melek zögert, ob sie jetzt diesen Artikel, den sie über ihn geschrieben hat, so ihre Enthüllungsgeschichte, ob sie das veröffentlicht. Und ja, es gibt diesen Moment, wo er dann vor ihr steht und sie zögert und sie macht das aber dann trotzdem. Und na klar geht sie nicht da raus und denkt, yes, tschakka, sondern vielleicht schon so mit gemischten Gefühlen. Aber trotzdem, ich finde es richtig, dass sie es gemacht hat und auch für das, was dann in den Köpfen passiert. Bei der Leserschaft, Leserinnenschaft.
Du hast eigentlich immer, gibst du dem Leser, der Leserin eine Perspektive, wo klar wird, man hat eigentlich immer die Wahl, ja oder nein zu sagen. Finde ich beim Lesen. Das zieht sich auch so durch im Kopf des Lesers, wo er überlegt, ja, es gibt da immer einen Punkt, wo jeder ja oder nein sagen kann.
Mhm.
Und das ist auch schon, sozusagen diese Gedankenspiele im Leser wach zu rufen, das ist hohe Schriftstellerkunst. Also, dass man nicht so niederbrettert und sagt, so, ich sag euch mal, wie es läuft im Leben, sondern dass du all das offen lässt, dass du das rauskitzelst, diese Gedankenspiele, die man haben kann.
Aber Stefan hat vorhin was von Gegenentwurf gesagt, hat das so als quasi Gegenentwurf gegen medial vermittelte Bilder von Sexualität dargestellt. War das ein Anliegen von dir, dass so auch zu sehen oder dass wir das jetzt so benannt haben, ist das was du sagst, ja, das war auch so von mir gewollt? Weil wir wahrscheinlich ja auch von den Jugendlichen da Dinge wiedergespiegelt bekommen, wie sie nicht mehr in der Bravo die Aufklärungsseiten lesen, sondern dass sie das jetzt auf anderen Kanälen versuchen, sozusagen im theoretischen Wissen mehr oder minder gut oder schlecht sich anzueignen, dass man sich nicht so ganz unvorbereitet in Abenteuer stürzt.
Also zum Gegenentwurf, es ist natürlich insofern, es ist schon, man kann es vielleicht schon als Gegenentwurf sehen, weil es eine Innenperspektive, also es geht ja immer um Innenperspektive. Das habe ich auch beim Schreiben ganz schnell gemerkt, dass über Sex im Sinn von einem körperlichen Vorgang zu schreiben, ist eigentlich total langweilig. Also das ist erotische Literatur oder ich weiß, es geht so. Also ich habe das versucht und das interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern es geht wie darum, eben, sie sind in diesen Situationen, sie könnten Nein sagen, manchmal sagen sie das aber trotzdem nicht, warum sagen sie das nicht, wie fühlt man sich dabei, was spricht man aus, was spricht man nicht aus. Das sind einfach diese ganzen, also was ich halt so spannend fand an diesem Thema und warum ich mich entschieden habe, daraus Literatur zu machen, ist, ich wollte kein Aufklärungsbuch schreiben, sondern ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, sich in dem Sinn zu informieren, wie geht das vonstatten, was passiert da. Es gibt eben Aufklärungsbücher, es gibt ganz viele Seiten, es gibt Porno, also wo man das, ja, ganz viele Möglichkeiten, sich quasi über den äußeren Vorgang zu informieren, aber was passiert eigentlich in mir drin und wie fühle ich mich? Und ich habe irgendwie so mal so gedacht, wenn Kinder so groß werden und noch nicht laufen können zum Beispiel, dann versuchen sie das einfach. Und dann sagt ja niemand, oh, wieso kannst du noch nicht laufen? Oder das Kind hat das Gefühl, ich muss jetzt laufen können. Das ist wie total okay, dass man ja probiert oder auch geht mal schief oder keine Ahnung. Aber wenn es dann zu diesem Thema kommt, dann haben ganz viele Jugendliche plötzlich das Gefühl, sie dürfen nichts mehr fragen. Sie müssen sofort Bescheid wissen. Sie sind die Checker, wo sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Und ich glaube, aus diesem Performance-Druck entstehen dann ganz viele so Missverständnisse und auch, ja, Grenzüberschreitungen vielleicht, weil man irgendwie aufhört zu sprechen. Man fragt nicht mehr, man traut sich nicht, man will nicht blöd dastehen. Und ja, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil es ist eigentlich eben in dem Sinne ein Gegenentwurf, weil es halt nicht die äußeren Vorgänge irgendwie beschreibt, sondern nach innen geht.
Das finde ich, hast du in der letzten Geschichte so ganz toll rübergebracht, meine Lieblingsgeschichte, glaube ich, Ari und Tom, wo diese Verkrampfung, also eigentlich jeder denkt jetzt, es muss jetzt so gehen und es gibt wie ein, jeder hat so sein Drehbuch, wo er denkt, wow, und sie sind alle so verkrampft und so unsicher und dann hören sie, wie der in der Nachbarswohnung ein kleiner Junge ein Lied singt, I like to move it, was er aber weder den Text kann noch sonst was, er macht seine Fantasie im Englisch draus und in dem Moment müssen beide so lachen, also das ist so, der Knoten platzt, beide so lachen und danach ist diese Verkrampfung weg. Das finde ich einen wunderbaren Kniff sozusagen, der sagt, ja, hey, kommt runter mit all euren Erwartungshaltungen, die ihr habt. Es gibt da kein Drehbuch, es gibt da nicht diese sozusagen Erfüllung, erstens, zweitens, drittens, viertens, so, es gibt nicht dieses Drehbuch und nachdem sie dann beide sich halb tot gelacht haben, dann ist da wieder eine Nähe, eine ganz tolle Nähe und dann ist wieder mehr möglich. Also für mich ist das eine grandiose Geschichte, wie du die aufgebaut hast, aber die anderen, ich weiß nicht, hast du eine Lieblings von den, manchmal hat man ja auch als Autorin von 10 Geschichten eine, die sind ja sehr unterschiedlich, wo du sagst, an der hängt man besonders oder die mag man besonders oder vielleicht liest man die auch besonders gerne vor.
Nee, das habe ich nicht. Also, habe ich wirklich nicht. Aber es hat sich so herausgestellt, bei den Lesungen ist die Geschichte von Yasin und Leila, die lese ich sehr oft, weil die einfach einen guten Einstieg ins Gespräch gibt, weil es geht um Yasin und Yasin ist zum ersten Mal mit jemandem zusammen, also mit Leila. Er hat null Erfahrung, er ist auch schon sehr lange in Leila verliebt gewesen und Leila ist ein Mädchen, das schon ganz viel Erfahrung hat und schon mit älteren Jungs zusammen war, auch keine Jungfrau mehr ist, wie man so sagt. Und er hat irgendwie das Gefühl, er muss sich beweisen und er ist nicht gut genug für sie quasi. Und sie hat umgekehrt das Gefühl, dass sie nicht gut genug für ihn ist, weil sie sich schon so oft hergegeben hat. Und dann, also ich setze das jetzt in Anführungszeichen, und dann wechseln die Perspektiven und man erfährt von ihm, wie er sich fühlt.
Er fühlt sich vor allem überrumpelt in dem Moment. Also er kommt genau. Gerade ins Zimmer und dann ist sie sozusagen ausgezogen, liegt sie da und er ist komplett überfordert und weiß nicht, was er tun soll und funktioniert eben nicht, wie sie denkt. So sind doch nun mal die Jungs und fast denkt man, es kommt zum Bruch.
Ja, andersrum auch, wie er denkt, dass er funktionieren müsste.
Müsste, ja.
Ja, also es sind ja schon diese Perspektivwechsel, die das Ganze dann so aufbrechen oder dann immer wieder hin und her wechseln. Aber es ist dann sozusagen ein Aufruf zu mehr Kommunikation. Sprecht doch einfach miteinander, damit ihr nicht parallel an euch vorbei denkt, was der andere denkt.
Ja, also das finde ich so ein bisschen also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Aufruf ist, weil ich in dem Sinne keine...
Nein, das war vielleicht jetzt zu hoch oder zu plakativ gesagt.
Ich bin nicht auf pädagogischer Mission mit dem Buch. Es ist mehr so ein, wie es halt ein Versuch in... Ich habe auch gar nicht den Anspruch, eine Chronistin der Jugend zu sein oder einen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Richtigkeit in dem Sinne, sondern das sind Figuren und die erleben Dinge, die sind unterschiedlich sozialisiert, die haben unterschiedliche Stärken, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, die haben ja also unterschiedlich Kraft, ihre eigenen Grenzen auch zu verteidigen und oder eben nicht. Und daraus heraus handeln sie und es ist ja klar, ich glaube, dass es wirklich in diesem Thema, also wenn es in diesem Bereich geht, wird oft zu wenig gesprochen. Das ist schon so. Und daraus sind, also es ist ja wie in jeder zwischenmenschlichen Interaktion, wenn man zu wenig miteinander spricht, dann entstehen Missverständnisse und dann entstehen ja komische Dinge zwischen Menschen und dann baut sich was auf und dann fühlt man sich blöd und man sagt es aber nicht und ja. Also natürlich ist es immer so, wenn man miteinander spricht, dann ist es einfacher. Aber es ist halt sehr schwierig. Also gerade in diesem Bereich ist es wirklich sehr schwierig, Bedürfnisse zu formulieren, Fragen zu stellen, mal was auszuprobieren. Und
ich finde es gerade bei dieser Geschichte von Yasin und Leila, dass es diesen wunderbaren Moment gibt, wo sie eigentlich spürt, man kann es gar nicht beschreiben, aber sie spürt, der ist mir wichtig. Und was immer jetzt war, sie läuft ihm hinterher. Er ist schon aus dem Haus, weil er kommt sich vor wie der Versager schlechthin und sie denkt auch, ja komm, also. Und dann dieses Hinterhergehen und dann nochmal neu anknüpfen. Also das ist ja ein wahnsinnig mutiger Schritt erstmal. Aber den zu ermöglichen, den zu gehen, diesen mutigen Schritt, das finde ich großartige Drehung, weil man dann eben auch nochmal als Leser merkt, es gibt immer noch eine Möglichkeit. Es ist nicht eben definitiv. Man hätte auch Schluss machen können, war es halt, ja. Aber nee, es gibt immer noch eine Möglichkeit.
Dann wäre die Geschichte nicht so schön.
Ja, dann wäre die Geschichte nicht so schön, genau, wir sind Romantiker, aber irgendwie ist es trotzdem so, dass es irgendwie, es ist dann auch weich beschrieben, also wie sie da unter der, finde ich großartig, also wo man fast nasse Augen kriegt, wenn man dann die unter der Straßenlaterne dann sieht und du schreibst dann und seine Haut ist weich und riecht wahnsinnig gut. Ich kann gar nicht sagen, wonach, nicht nach Parfum oder so, einfach nach Yasin Haut und Yasin Körper, nach etwas, für das ich definitiv auch mein Taschengeld ausgeben würde, wenn man es irgendwo kaufen könnte.
Ja,
wunderbar.
Naja, nur Taschengeld, nicht mehr.
Nee, ist einfach nein. Toll. Ja. Also das ist so sozusagen, das Kopfkino geht los und man hat das und das ist ein ganz zarter Moment und damit ist jetzt noch nicht zu Ende, aber wir wollen ja auch nicht spoilern, sollen ja kaufen die Leute, und beziehungsweise in Bibliotheken ausleihen, auch das ist möglich. Und du hast mal gesagt, du hast erzählt in Leipzig, dass eine Bibliothekarin dir gesagt hat, dieses Buch wird fast nie ausgeliehen, aber es wird ständig hier gelesen, ja. Also man sieht die Leute ständig damit, das habe ich übrigens auch schon gehört, dass es sozusagen bei diesen Themen Schwierigkeiten gibt. Na, ausleihen, man möchte damit offenbar nicht an der Bibliothekstheke sozusagen, das nicht, aber ständig steht es woanders und ständig sieht man einen in der Ecke, der liest und liest in der Bibliothek.
Ja, das hat mir wirklich jemand gesagt und es ist ja auch okay, also ist doch gut eigentlich, wenn das Buch so unter der Ladentheke läuft. Das ist ja auch ein gewisser Ruf vielleicht, oder ich weiß nicht, also man gibt es dann vielleicht so weiter. Und also ich merke das schon, dass das sehr großes Interesse auslöst. Also wenn ich Lesungen mit diesem Buch mache, dann ist es ist entweder totenstill in der Klasse oder es gibt dann auch so Leute, die sind so nervös, die halten das nicht aus, dass die so, die müssen dann auch miteinander reden. Aber es ist, also ich finde, wenn man vorliest, man merkt, ob die Leute dabei sind oder nicht. Das ist so eine Energie oder so eine Spannung im Raum, man merkt es wirklich. Und also mit den anderen Büchern, da sind die auch dran auf jeden Fall, aber das ist nochmal eine Stufe mehr. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das interessiert die ganz, ganz sehr. So, und ich glaube auch, dass die das dann, dass viele das dann nach den Lesungen lesen wollen. Also es ist wirklich mein Eindruck.
Musst du signieren auch oft?
Ja, ich muss oft signieren. Ich habe auch, so Postkarten, die ich dann austeile, und dann wollen sie da Autogramme, oder letztens wollten sie auf dem Arm unterschrieben. Das war auch ein bisschen komisch, aber ja, das ist, aber.
War denn der Titel Fucking Schön immer schon der Titel dafür, oder war das diskutiert, oder kann ja auch sein, dass der Verlag sagt, so viel Fucking auf dem Titel möchten wir gar nicht haben, das ist irgendwie immer schwierig, da guckt die Buchhändlerin oder der Buchhändler schon komisch, oder?
Nee, also der Verlag hatte da überhaupt nichts dagegen, erstaunlicherweise. Hat mich auch gewundert, als ich das vorgeschlagen habe. Das hieß im Arbeitstitel Das erste Mal. Und
gut, ja, das nicht war so originell.
Klar, dass das ein Arbeitstitel ist. Und dann kam ich irgendwann mit diesem, das ist ja ein Zitat aus einem Text, aus einer Geschichte von Tini. Und dann habe ich das vorgeschlagen und der Verlag war so, ja, das finden wir fucking schön. Also die hatten da wirklich, das kam erst danach, ich wurde da ganz oft drauf angesprochen. Aber nee, also von Verlagsseite war da überhaupt kein Widerstand.
Hat Nicola Stewart das Lektorat gemacht?
Ja, Nicola Stewart hat das gemacht, ja. Die ist toll.
Ja, wird man denn die Figuren aus den jetzt mehreren Titeln von dir in deinem nächsten Buch oder in deinen nächsten Büchern auch wieder finden? Tauchen die wieder auf, oder ist das jetzt das Ende von
Milad? Das weiß ich gerade noch nicht.
Bitte noch nicht.
Ja, mehr die jetzt gerade also, nicht sagen.
Es wäre schön, wenn man es noch offen lässt. Es wäre schön, wenn man es noch offen lässt. Also ich, lass es mal offen, ich finde, genau. da steckt, also in all diesen Figuren steckt so viel Potenzial noch drin. Ich kann mir da ganz viel noch vorstellen. Aber ich bin nicht die Schriftstellerin, das ist Eva Rottmann.
Ja, wir werden sehen.
Sitzt du denn schon an einem nächsten? Fragt man ja auch gerne. Nächstes Buch.
War jetzt implizit eigentlich meine Frage so, über die Figuren, aber da
gut, ja, aber sie,
da hat sie ja nicht geantwortet.
Arbeitet sie schon nicht längst an einem anderen, was
ich schreibe natürlich immer irgendwie, aber ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit sehr viele Lesungen gehabt. Ich war sehr viel unterwegs mit den Büchern, es ist wirklich auch viel passiert damit, außerordentlich viel so seit dem letzten Herbst. Es ist nicht spruchreif, nichts. Von dem man, aber ja, ich schreibe.
Also wir dürfen
immer
einfach gespannt sein. Und ja, du warst gerade bei Stadtland Buch hier auch in der Gegend, genau. Und ja,
auch immer. In der Schulklasse? Genau, du warst auch in der Schulklassenlesung?
Genau, ich habe eine öffentliche Lesung gemacht und eine in der Schulklasse.
Und wer war bei der öffentlichen Lesung so? Waren dann auch viele Jugendliche da, auch Erwachsene, oder
nee,
ist
da
das ein
war,
anderes Publikum? Also,
Ja, das war ein sehr anderes Publikum. Also es waren erstens sehr wenige Menschen, aber das macht ja nichts. Und dann, es war ein 10-jähriges Mädchen da und ein Junge, der würde ich so auf 16 schätzen, 17. Der war der Sohn einer Veranstalterin und der Rest waren ältere Menschen, wirklich ältere Menschen. Es war schön. Also ich würde gerne öfter solche Lesungen machen, ehrlich gesagt. Weil ich finde, dass diese Bücher sind ja nicht nur für Jugendliche, sondern ich glaube, dass da auch ganz viele, also ich glaube einfach, dass es auch ganz vielen Erwachsenen nicht schaden würde, ab und zu mal so eine Perspektive auch wieder einzunehmen. Und so einen Blick in die Welt und so eine Erinnerung an eigene Jugend vielleicht, eine Rückerinnerung auch, ja, um vielleicht den Blick auf die Jugendlichen, die eigenen Kinder, die eigenen Enkelkinder vielleicht zu verändern.
Auch zu zeigen, unter welchen Zwängen und welchem Druck die auch stehen, welchen Erwartungshaltungen. Ich finde, das kommt da auch sehr gut raus, auch wenn man eben schon nicht mehr selbst jugendlich ist, sondern weit drüber.
Ja, weil das doch auch ein schönes Schlusswort, dass man mit Büchern nicht nur mit den Figuren im eigenen Alter, sondern auch darüber hinaus ein Stück weit sich selbst und die Welt entdecken kann und das für alle gleichermaßen wichtig ist.
Dann wünschen wir dir, Eva, noch viel, viel Erfolg mit Fucking Fucking Schön, dass du noch viele Lesungen haben mögest damit und vielleicht auch viel Input so nebenbei, wenn du ja dir Szenen mitschreibst. Und ja, drücken die Daumen fürs nächste Buch. Wir sind auch schon gespannt.
Genau.
Wahrscheinlich auch bei Jacobi und Stuart, gehe ich jetzt fest von aus. Und dann danke, dass du dir in Zürich an diesem heißen Sommernachmittag die Zeit genommen hast, mit uns ins Podcast-Studio einzutauchen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, euch auch einen schönen Sonntag.
Dann bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.